Einen wunderschönen guten Abend.
Ich finde es interessant, wie der Gottesdienst so verläuft. Liedauswahl und Impulse passen irgendwie zu meiner Predigt. Das kann man natürlich immer irgendwie so drehen, ne? Also sofern es biblisch ist, kriegt man da schon irgendwie einen roten Faden rein, wenn man will. Nee, aber passt also wirklich auffällig zueinander, finde ich zumindest. Ich möchte über folgendes Thema sprechen. Gott will Wunder tun. Bin ich bereit dafür? Und wenn ich hier von Wundern rede, dann will ich erstmal einen Vers vorlesen und dann sagen, was das an der Stelle meint. Josua 3, Vers 5. Das ist ein Buch im Alten Testament. Nach den 5 Büchern Mose kommt der Josua. Der hat das weitergeführt, was der Mose angefangen hat. Oder zu Ende gebracht, was der Mose angefangen hat. Und da steht dann Folgendes drin. Josua sprach zum Volk, heiligt euch. Denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Stand so im Kalender drin, hat er gelesen, der Josua? Nein, ja, natürlich war das nicht so, sondern das hat er von Gott empfangen, was da passieren wird. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Dinge tun, die unfassbar für euch sind, über die ihr staunen werdet, die fast nicht zu glauben sind. Ja? Da steht nicht wortwörtlich dieses Wort Wunder, sondern das könnte man übersetzen mit unfassbare Dinge, ja, erstaunliche Dinge. Und wenn hier von Heiligung die Rede ist, um das mal nur kurz einleitend zu erklären, dann meint es so viel wie, bereitet euch auf das vor, was Gott tun will. Ja, bereitet euch irgendwie vor, gebt euch Gott ganz hin. Ja, stellt euch ganz Gott zur Verfügung, sondert euch ab, das steckt auch in diesem Wort Heiligen, ja, stellt euch ganz Gott zur Verfügung. Das heißt, unser Gott will Wunder tun und wir sollen uns vorbereiten. Wäre doch irgendwie einfacher, wenn wir uns nicht vorbereiten müssten und Gott tut einfach Wunder, oder? Wer Halleluja kommt. Amen, preach it, yes. Okay, dann müssen wir dann nochmal mit dem Autor reden, damit das irgendwie umgeschrieben wird. Ja, Fakt ist aber, hier steht, heiligt euch, denn morgen will Gott Wunder tun. Und was heißt das, sich vorbereiten? Und da möchte ich am Anfang einfach mal kurz beten und dann zur Sache kommen. Vater, ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Leben wirkst. Und ich bete, dass du uns zeigst, was das für uns heißt, was hier steht. Dass wir uns heiligen sollen und dass du Dinge vorbereitet hast, die unfassbar für uns sind, Herr. Nimm uns hinein mit in deine Gedanken, damit wir verstehen, was du tun willst, Herr. Herr, und wir wollen unsere Gedanken jetzt uns selbst dir ganz hingeben und ich erhebe deine Herrschaft über unserem Leben, über uns als Gemeinde, über mir selber. Ich erhebe deinen Namen über diese Zeit jetzt hier im Gottesdienst, Herr. Schaff du einen Raum, wo wir deine Stimme hören können. Danke, Vater. Unser Gott will Wunder tun. Sind wir bereit dafür? Als erstes, glaube ich, heißt das, dass wir bereit sein sollen, loszulassen. Wenn es darum geht, uns selbst zu heiligen. Ja, hier geht es ja nicht um irgendwie so ein selbstgemachtes Werk oder irgendwie sowas, sondern wenn Gott davon spricht, dass wir uns heiligen sollen, dann heißt das auf der einen Seite, dass wir etwas loslassen sollen, bevor wir uns für etwas zur Verfügung stellen. Das ist wie, wenn man einen neuen Job beginnt. Ja, wenn man einen neuen Job beginnen will, dann heißt es auch, dass man den alten irgendwie aufgeben muss. Ansonsten wird das mit dem neuen Job nichts. Alles auf einmal funktioniert selten. Ja. Und so ist es auch mit unserem Leben mit Gott. Wenn wir ein Leben mit Gott anfangen wollen, dann heißt es, das loszulassen, was nicht mit Gott zu tun hat. Was Gott an der Stelle nicht widerspiegelt und ihm nicht gefällt. Und hier ist die Situation, dass das Volk Israel vor dem verheißenen Land steht. Sie stehen vor dem Jordan, sie stehen vor der Überquerung des Jordan, ja, was eine Herausforderung in sich war. Und es galt, die alten Erfahrungen, die sie gemacht hatten, loszulassen und sich auf etwas Neues einzulassen. Es hieß aber auch, all die Regeln loszulassen, die nicht zu den Regeln in dem verheißenen Land passten. Und Gott hatte dem Volk Israel die 10 Gebote gegeben, die maßgeblich waren für ihre Identität, ja, für das Volk Gottes bis heute eigentlich und uneigentlich auch. Das hieß aber auch, dass sie das sein lassen sollten und loslassen sollten, was nicht diesen 10 Geboten entsprach. Ja. Denn Gott wollte etwas ganz Besonderes in diesem verheißenen Land machen. Er wollte sich selbst durch das Volk Gottes offenbaren. Er wollte zeigen, wie er ist und wie es ist, mit ihm zu leben und auf seine Art und Weise miteinander zu leben. Das war einfach das, was Gott auf dem Herzen hatte. Und deswegen hat Heiligung und sich heiligen etwas damit zu tun, dass wir bereit sind, etwas loszulassen, nämlich das loszulassen, was uns von Gott trennt, was uns von seinen Verheißungen letzten Endes auch trennt. Und im Alten Testament lesen wir im Zusammenhang mit Heiligung auch oft etwas von Heiligungsritualen, Reinigungsriten, ja, Opferriten. Und das hat was damit zu tun, dass Menschen schwach sind, dass Menschen sündigen. Und weil Gott es wusste, hat Gott den Menschen ein Mittel an die Hand gegeben, sozusagen, um sich auf der einen Seite daran zu erinnern, dass sie schwach sind und dass sie sündigen, um aber auf der anderen Seite auch zu verstehen, dass ein Opfer notwendig ist, damit sie wirklich vor Gott geheiligt werden können. Und dass Gott dieses Opfer auch vorbereitet. Das steckte in diesen Opfern überall drin. Und es steht nicht hier im Text, ob sie nun wirklich diese Reinigungsrituale vorgenommen haben oder ein Opfer dargebracht haben, aber es ist mal anzunehmen, ja, weil das so der Kontext im Alten Testament ist. Fakt ist, es ging darum, etwas loszulassen und sich auf etwas Neues einzulassen. Und genau darum geht's, wenn wir uns das mal aus neutestamentlicher Sicht angucken. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen, mit Jesus zu leben oder ohne Jesus zu leben. Und der Deal ist, Jesus hat alles für uns gegeben. Und deswegen geben wir alles für ihn. Die Bibel sagt dazu nicht Deal, sondern Bund. Ja, aber neudeutsch würde man dazu sagen, hey, wir haben einen Deal. Ja, du gibst alles für mich, ich gebe alles für dich. Und das heißt, dass ich bereit bin, weil Jesus sein Leben für mich am Kreuz gegeben hat, weil er alles für mich aufgegeben hat, ja, damit ich alles gewinne. Das heißt auch, dass ich bereit bin, mich und meine Vorstellung und alles, was mich ausmacht, bis zu diesem Zeitpunkt in Gottes Hände zu legen. Bereit zu sein, dass er die Karten neu mischen darf. Ja, dass ich bereit bin, dass er seine Geschichte auf seine Art und Weise weiterschreiben kann, nicht so, wie ich sie bis dahin geschrieben habe. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, heißt es, Altes loslassen, Sünde loslassen. Heiligt euch, denn morgen will Gott Wunder tun. Und an der Stelle einfach die Frage, stimmt unsere Grundausrichtung? Ja, haben wir diesen Deal mit Jesus gemacht? Ist er uns jeden Tag immer wieder präsent? Ja, können wir für uns sagen, okay, du hast alles für mich gegeben, ich will alles für dich geben. Ganz ehrlich, die meisten, wir alle, würde ich mal behaupten, wir alle würden das nicht zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben, in unserem Alltag unterschreiben. Ja. Die Frage ist aber, ob wir das grundsätzlich bejahen würden. Ob wir grundsätzlich hier sagen, ja, ich will alles für Gott zur Verfügung stellen. Ich will alles für Gott bereit sein zu geben, weil er alles für mich gegeben hat. Selbst wenn ich noch nicht verstanden habe, was das in Praxis heißt. Da sind wir auf dem Weg, alle gemeinsam. Und da brauchen wir auch einander. Aber die Frage ist, stimmt die Grundausrichtung? Und wenn die Grundausrichtung stimmt, dann sind wir den ersten Schritt gegangen. Und ich glaube, dass wir diesen Schritt immer wieder jeden Tag gehen müssen. Dass das nicht am 28. Juli 1934 einmal geschehen ist und dann brauche ich das bis an mein Lebensende nicht mehr. Ja? Ich habe mich irgendwann im Jahre 1986 oder 87, ich habe es vergessen, habe ich wirklich eindeutig mein Leben Jesus gegeben. Zum zweiten Mal an der Stelle. Das erste Mal war irgendwann, als ich 16 war. Aber da habe ich es nochmal ganz bewusst gemacht, 1986. Und ganz ehrlich, ich muss das immer wieder tun. Da komme ich nicht drum rum. weil das Leben einfach manchmal mich herausfordert und mich vor Fragen stellt, wo ich mich selber fragen muss, bin ich bereit, alles zu geben? Steht der Deal zwischen mir und Jesus noch? Glaube ich das, was Jesus für mich getan hat? Bin ich bereit, ihm darauf meine gebührende Antwort zu geben? Heiligt euch, denn morgen will Gott Wunder tun und dieser Deal gehört dazu. Und wenn du diesen Deal in deinem Leben noch nicht gemacht hast, dann mach das heute. Das ist heute die Chance, diesen Deal mit Jesus zu machen und zu entdecken, Jesus hat alles für dich gegeben, damit du alles von ihm bekommen kannst. Das Zweite ist aber, dass wir bereit sind, im Herzen zu glauben. Sich heiligen, weil Gott morgen Wunder tun wird, bedeutet bereit sein, im Herzen zu glauben. Ja? Und da möchte ich mal ein kleines Beispiel aus der Musik und aus dem Sport nehmen. Kennt ihr das Wort Antizipation? Böse Stimmen behaupten, dass es nur Abiturienten benutzen. Das hat was damit zu tun, dass ich hier schon sehe, also wenn ich einen Weg gehe, dann sehe ich hier schon, was da hinten kommt. Ja? Wir haben das Beispiel unlängst in unserer Familie gehabt. Das fängt zum Beispiel damit an, dass man eine Strecke geht, so auf eine Treppe zu, und man sieht, wann die nächste Stufe kommt. Und wenn man weiß, wann die nächste Stufe kommt, dann kann man sich rechtzeitig darauf vorbereiten und dann den Schritt nach unten auf die nächste Stufe tun. Ja, es gibt Situationen, wo das manche Menschen nicht so ganz hinkriegen, weil sie sich so angeregt unterhalten und wie auch immer nicht mitkriegen, dass die Stufe eigentlich schon jetzt da ist. Und dann passieren ganz böse Dinge. Man fällt 8 Stufen tiefer und es tut echt weh. Ja, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Nee, und wir sind dankbar, dass nicht mehr passiert ist. Genau. Aber das ist ein schönes Beispiel für Antizipation. Es ist ein schönes Beispiel dafür, was es heißt, im Herzen vorbereitet zu sein für das, was Gott tun will. Zu sehen, wann die nächste Stufe kommt. Ja. Ich kenne das aus der Musik, da habe ich das erste Mal gelernt im Prinzip. Ein Klavierlehrer, ich hatte schlaue Klavierlehrer. Und einer von denen hat mir mal gesagt, die Frage ist, wer beherrscht wen? Beherrscht das Stück dich oder beherrschst du das Stück? Und wenn ich das Stück beherrsche, dann heißt das, dass ich nicht nur immer auf jede einzelne Note gucke, die ich gerade spiele, sondern dass ich weiß, was schon 2, 4, 6 Takte später passiert, damit ich sozusagen den Weg dahin auch gehen kann. Ja, ist auch eine coole Geschichte, wenn man sich bewusst macht, wie so... Kleiner Ausflug für alle, die Lobpreis leiten in der Gemeinde. Wenn man Lobpreis leitet, dann ist es eigentlich genau dieselbe Geschichte zu wissen, da hinten will ich hin und was muss ich jetzt machen, damit ich da hinten hinkomme. Es trifft auf jede Leitungssituation zu. Ja, es geht immer darum zu wissen, wo ist der nächste Schritt oder der übernächste oder wo ich überhaupt eigentlich hin will, damit ich weiß, welchen Schritt ich jetzt hier als nächstes tun kann. Weil sonst werde ich irgendwo hinkommen, aber nicht dahin, wo Gott uns eigentlich hinhaben will. Antizipation. Im Sport ist das ein ganz großes Thema. Ja, wenn im Fußball darüber gemeckert wird, dass das Stellungsspiel nicht stimmt und die ganzen Sachen und dass die Leute nicht den Ball richtig annehmen können und der Ball ins Leere fliegt, dann hat das immer damit zu tun, dass die Spieler nicht vorher gesehen haben, was passieren wird. Das hat alles was mit Antizipation zu tun. Ganz großes Thema im Sport. Und ich finde, es ist ein schönes Beispiel für die Art und Weise, wie wir mit Gott leben. Bin ich in meinem Herzen auf das eingestellt, was Gott vorbereitet hat, was Gott tun will? Lebe ich innerlich darauf hin? Stimmt mein geistliches Stellungsspiel, um es mal so auszudrücken? Das, was wir hier in der Geschichte lesen, Josua Kapitel 3, ist, dass Israel vor der Überquerung des Jordan steht. Und wir müssen uns einfach mal vorstellen, das ist ein Fluss und es war nicht so einfach, da durchzukommen. Und nach diesem Fluss war ein Land, in dem sich viele Feinde bewegten, weswegen die vorherige Generation überhaupt nicht da rein wollten. Die hatten nämlich Angst vor denen. Die waren denen zu groß, zu viele, was weiß ich, vielleicht zu laut, keine Ahnung. Ja, da herrschte eine Menge Angst und Minderwertigkeit in der vorherigen Generation. Und Gott hat eine Generation gewartet, um ein Volk heranzubilden, das bereit ist, diesen Weg zu gehen. Und jetzt stehen sie vor diesem Fluss. Und sie wussten, die Einnahme dieses Landes und die Überquerung des Jordan übersteigt ihre Möglichkeiten. Das wussten sie. Das liest sich so schön in der Bibel, geht schnell weg, ist ein Kapitel, dauert 3 Minuten höchstens. Aber die hatten ganz andere Probleme. Ja. Und auch sie mussten wahrscheinlich mit Minderwertigkeit und Furcht kämpfen und lernen, es an der Stelle zu überwinden. Und die Aufforderung war, sich ganz Gottes Plan hinzugeben. Heiligt euch. Gebt euch ganz hin mit Haut und Haar, vom Scheitel bis zur Sohle. Seid bereit, in meinem Plan mitzugehen. Ja, nicht ja, vielleicht oder so, sondern gebt euch ganz hin. Und das war eine Frage des Glaubens. Das war nicht nur eine Frage des Gehens. Weil wenn wir nicht wollen, dann sind wir sehr schwerfällig als Menschen. Ja? Handeln fängt im Herzen an. Und deswegen ist die Frage so entscheidend, nehme ich das vorweg, was Gott tun will, glaube ich das und bin ich bereit, mich darauf einzulassen? Das ist eine Frage des Glaubens. Und sie hätten aber auch anders reagieren können. Ja? Option 1 ist, sie verweigern sich, wie die Generation vor ihnen. Sie sagen, also mal ganz, ne, sie stellen sich vor den Jordan, diskutieren miteinander, berufen erstmal den Rat der Ältesten ein und erwägen dann alle Möglichkeiten und Unmöglichkeiten dieses Unternehmens und sagen, also ganz genau betrachtet ist es eigentlich ziemlicher Unsinn, was da jetzt von uns verlangt wird. Denn wenn wir uns mal überlegen, was da alles passieren könnte, wenn wir jetzt durch den Jordan da gehen. So, wie ist es mit den Alten, mit den Kindern und so, das kann doch alles gar nicht funktionieren. Das Risiko, dass Menschen umkommen, ist viel zu groß. Und was passiert dann, wenn wir drüben ankommen? So würden wir doch oft auch an solche Situationen drangehen. Ist auch grundsätzlich nicht falsch. Ja, seinen Kopf zu benutzen und eine Risikoabwägung zu machen, ist durchaus sinnvoll. Das ist Fakt. Mache ich ganz oft. Aber sie hätten dabei stehen bleiben können, ja, sich verweigern, aufgrund der Faktenlage. Sie hätten auch, Option 2, in Selbstmitleid verfallen können, ja, wo sie sagen, meine, darf ich mal, wir sind unter uns, ne? So, ich sag's jetzt mal so, wie man es denken würde, nicht wie man es von der Kanzel her sagen würde. Meine Fresse nochmal, warum muss das immer alles so schwierig sein? Warum immer ich? Warum nicht die anderen? Ja? Aus Ägypten rauszukommen war schon so kompliziert. Jetzt diese Geschichte hier, die ganze Sache in der Wüste, immer Manna, 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 jeden Morgen mit unterschiedlichen Belägen und Aufstrichen. So, und jetzt schon wieder so eine Unmöglichkeit. Ich habe keinen Bock mehr. Warum muss das immer alles so kompliziert sein? Ich, arme Sau. Wäre eine Option gewesen. Option 3. Sie nehmen die Situation an, so wie sie ist. Stellen sich darauf ein und sind bereit, da was mitzumachen. Sie sagen ja zu der Situation. Ja, das ist so. Aber es gibt einen Weg. Und es war letzten Endes das, was die Israeliten gemacht hatten. Aber es war eine Frage des Glaubens. Glauben sie, dass Gott mit ihnen den Weg geht? Oder sind sie auf sich selbst allein gestellt? Ja? Aber nein, sie planten Gottes Handeln mit ein. Und für uns stellt sich die Frage, welche Option wählen wir, wenn wir in Herausforderungen stecken, wenn Gott einen nächsten Schritt mit uns gehen will, wenn Gott uns in seine persönliche Verheißung reinführen will, wenn Gott uns in unser Berufungsland hineinführen will. Ja? Und es kann was mit deinem Job zu tun haben, es kann was mit deiner Familie zu tun haben, es kann was mit irgendwas zu tun haben. Es kann mit Gemeinde zu tun haben. Ja? Wie reagieren wir, wenn Gott uns den nächsten Schritt zeigt für den Gang in das verheißene Land? Bildlich gesprochen, geistlich gesprochen. Ja? Wie reagieren wir? Sind wir bereit, wie wir in 2 Liedern, glaube ich, heute gesungen haben, den Gang aufs Wasser zu tun? Und das ist eine echte Frage, die wir uns stellen müssen. Weil wenn wir uns diese Frage nicht stellen, werden wir immer da stehen bleiben, wo wir stehen. Fakt ist, dass Gott, wenn er uns weiterführen will, immer in die Situation hineinführt, wo dieses Vertrauen abgefragt wird. Weil es eben um einen göttlichen Weg geht, weil es darum geht, in Gottes Berufung hineinzuwachsen. Weil es darum geht, Gott in seiner Größe auch mehr und mehr zu entdecken. Weil es darum geht, im Vertrauen zu ihm zu wachsen. Bin ich bereit, mich in meinem Herzen da voll drauf einzulassen, mich auf seinen Plan völlig einzulassen, so wie es hier steht, heilige dich, denn morgen will Gott Wunder tun. Wenn wir dann Zweifel und Selbstmitleid in unserem Herzen entdecken, dann haben wir doch eine Chance, damit umzugehen. Es wäre nicht gut, einfach drüber wegzugehen, sondern zu sagen, okay, ja, das ist in meinem Herzen. Da können wir was mitmachen. Und wir können es auch an Gott abgeben und uns entscheiden, ja, du hast alles für mich gegeben, ich bin bereit, alles für dich zu geben. Das ist diese Grundausrichtung. Dann sind wir wieder an Schritt 1, ja, wo es um den Deal geht. Bin ich bereit, mich komplett auf seine Berufung einzulassen? Und wenn es uns an Glauben mangelt, dass Gott wirklich zu seinem Wort steht, dass Gott uns wirklich in unsere persönlichen Berufung mehr und mehr reinführen will, das ist ja ein Weg, das ist ja kein Blitz. Irgendwie ganz plötzlich war es da und plötzlich Prinzessin, so wie dieser Film, ja. Sondern das ist ja eine Entwicklung, die passiert. Wenn es uns da an Glauben mangelt, dann haben wir die Chance, was dagegen zu tun. Und das ist, die Geschichten über Menschen lesen, die Gott erlebt haben und die stehen in der Bibel von vorne bis Ende. Ja, wo Menschen mit all ihren Zweifeln, Schwächen, Sünden und was weiß ich erlebt haben, dass Gott sie weitergeführt hat, dass Gott sie rausgerissen hat, dass Gott sie frei gemacht hat, dass Gott das Unfassbare gemacht hat. Aber ganz oft war dieser Punkt da, wo sie eine Entscheidung in ihrem Herzen treffen mussten, bin ich bereit zu glauben. Und das ist das, worum es geht, ja, zu lernen, Gottes Wege zu antizipieren, im Herzen, im Geist. Und nicht davon überrumpelt zu sein, dass Gott etwas tut, was unfassbar ist, sondern mehr davon auszugehen. Und das Dritte ist dann auch bereit zu sein, zu handeln. Bin ich bereit zum Handeln? Weil hier steht, heilige dich, gib dich ganz Gott hin. Ich muss hier einen kleinen Zwischeneinschub machen. Fühle ich mich gerade irgendwie zugedrängt. Hier steht ja, heilige dich, denn morgen will Gott Wunder tun. Nicht wenige von uns haben die Erfahrung gemacht, dass wir uns gerne gewünscht hätten, dass morgen das Wunder passiert oder gestern oder heute, aber wir es halt noch nicht erlebt haben und die Träume und auch Berufungen, die wir haben, nicht schon immer sehr, sehr zeitnah die Ergebnisse gezeigt haben. Ja. Aber die gibt es auch in der Bibel, die Beispiele. Da sind wir nicht die Einzigen. Die Beispiele gibt es in der Bibel. Es gibt Menschen, die haben an Verheißungen geglaubt und sich nach Gottes Plan voll eingesetzt und alles gegeben, aber nie gesehen, wofür sie geglaubt haben. Und das ist herausfordernd. Dürfte ich wählen, zu welcher Gruppe ich gehöre? Ja, ob zu denen oder zu denen, die dann auch wirklich gesehen haben, was Gott verheißen hat, dann würde ich mir lieber die anderen auswählen, die wirklich was gesehen haben von dem, was sie geglaubt haben und nicht erst in der Ewigkeit. Ja, aber wir haben beide Gruppen in der Bibel. Hebräer 11, müsst ihr mal lesen. Sind alles Helden, die da stehen. Nur die einen würden wir nicht feiern. Aber die gehören genauso zur Geschichte wie die anderen, die das gesehen haben, was sie geglaubt haben. Ja. Fakt ist, es geht auch darum, wenn man sich heiligen will für Gottes Werk, es geht darum, bereit zu sein, zu handeln. Philipp hat heute Morgen, wir waren zusammen in Düsseldorf, da hat er die Geschichte von vor 2 Jahren erzählt, von Schweken, von der Schwekenfreizeit, wo das ist Gottes Handeln. Und gleichzeitig gab es Menschen, die waren bereit zu handeln. Die waren da bereit. Und zwar nicht deswegen, weil das alles so fluffig lief und weil es einfach nur so überfloss. Wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, war das so, dass die Anbetungszeit, die dann auch eine längere Zeit stattfand, eigentlich ziemlich dröge war. Ja? Da war jetzt nicht irgendwie so der große Push, oh, wir müssen unbedingt uns bekehren und für Leute beten. Das ist ja so angesagt jetzt gerade. Ja, Emotionen fließen über wie sonst was. Nee, war nicht. Das waren kleine Schritte des Gehorsams, kleine Schritte der Bereitschaft, sich auf das zu verlassen, was Gott gesagt hat. Mehr war das nicht. Bis zu dem Punkt, wo dann ein Mädchen sagte, Scheiße, das funktioniert ja wirklich. Habe ich heute Morgen auch so in Düsseldorf gesagt, war glaube ich jetzt nicht so gut. Ich habe mich aber hinterher damit rausgeredet, dass ich aus dem Ruhrgebiet komme. Ja, okay. Ja, also, wer will da was sagen? Fakt ist, es braucht Leute, die bereit sind, etwas zu tun. Und Gott sucht genau das. Und das heißt es, sich zu heiligen. Diesen Deal mit Gott zu haben, dann aber auch im Herzen vorbereitet sein für das, was Gott tun kann. Ja, es gibt auch die Situation, wo man nur schier überrascht wird. Aber letzten Endes will Gott uns dahin führen, dass wir im Glauben vorbereitet werden für das, was Gott tun will. Dass wir das im Herzen sehen können, im Geist. Aber dann gehört da auch dieser Punkt zu, dass wir bereit sind, auf sein Wort hinzugehen. Ja, wie Petrus das so schön zu Jesus sagt, auf dein Wort hin will ich gehen. Und hier haben wir das Volk Israel vor dem Jordan. Und sie haben eine klare Anweisung. Die Bundeslade sollte vor dem Volk in den Jordan hineingetragen werden. Mitten im Jordan sollten sie dann stehen bleiben. Und dann sollte es letzten Endes auch losgehen mit dem Wunder. Und es passierte auch. Aber Fakt war, das Volk sollte hinterherlaufen. Und die Bundeslade ist an der Stelle ein Zeichen, nicht nur an der Stelle, sondern überhaupt ein Zeichen für Gottes Gegenwart. Es wird auch in diesem Gebet ausgedrückt, was in 4. Mose 10, Vers 35 steht. Und es geschah, wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose, Herr, stehe auf, dass deine Feinde zerstreut werden und dass vor dir fliehen, die dich hassen. Und dieses Gebet drückt aus, es geht nicht nur darum, ein Stück Holz durch die Gegend zu tragen, sondern damit verbindet sich Gottes Gegenwart und Gott selbst geht vor seinem Volk her. Und weil Gott selbst vor seinem Volk hergeht, wird er ihre Feinde vertreiben. Und damals ging es auch um sehr sichtbare Feinde. Das ist für uns heute, für unsere heutige Sichtweise anders. Darauf komme ich gleich. Fakt ist, es ging darum, Gottes Gegenwart zu folgen. Das ist es auf den Punkt gebracht. Das ist die Handlungsanweisung. Ja, wo Gott seinem Volk sagt, wo Gott letzten Endes uns sagt, folgt meiner Gegenwart. Es geht aber nicht, wenn wir im Herzen nicht eingetunt sind, wenn wir nicht auf Frequenz sind. Ja, wir müssen sozusagen im Herzen auf Gott eingestellt sein, auf das, was er tun will. Sonst werden wir diese Gegenwart gar nicht wahrnehmen. Und sowohl im Alten wie im Neuen Testament finden wir viele Geschichten, wo Gott Wunder getan hat, wo Jesus Wunder getan hat, wo es aber auch immer damit einherging, dass Menschen irgendwas gemacht haben. Also das Krasseste oder eins der krassesten Sachen, die ich dann auch finde, ist, wie Jesus eine Brotvermehrung organisiert. Ja, also der eigentliche Punkt ist ja, dass Jesus das Brot und die Fische vermehrt und ein Volk von mehreren tausend Leuten, die sich da versammelt haben, satt werden davon. Aber die Vorgeschichte ist die, dass er seinen Jüngern sagt, bildet mal Gruppen und organisiert mal die ganzen Leute. Strukturiert das Ganze mal ein bisschen. Ja? Bildet mal Hauskreise, Kleingruppen, ja, unterschiedlicher Größe. Das sollten die Jünger machen. Jesus organisiert ein Wunder. Das ist das, was da auch mit drin steckt. Ja. Und beides gehört zu der Geschichte. Und es gibt viele andere Beispiele, wo wir sehen, dass Gottes Wunder mit menschlichen, mit menschlicher Hilfe, wollte ich schon sagen, aber auch mit menschlichen Ansätzen einhergeht, wo Gott Hand in Hand mit uns zusammenarbeitet. Und das Größere liegt natürlich bei ihm. Das, was wir machen, ist ein bisschen wenig, die meisten Teile. Ja, wenn man für Menschen betet und Hand auflegt, was machen wir denn? Hand auflegen. So, müssen wir immer wissen, mehr haben wir nicht gemacht. Aber das sollen wir tun. Aber das Eigentliche will Gott tun. Und es gehört dazu, dass wir uns heiligen. Heiligt euch. Gebt euch ganz dem Plan Gottes hin und seid bereit, da mitzumachen. Seid bereit, euren Anteil an dem Wunder wahrzunehmen. Ja. Das ist die Herausforderung. Das ist die Aufgabe, in die Gott uns hineingestellt hat. Und ich persönlich habe einen Punkt auf dem Herzen, seit längerer Zeit, den ich an der Stelle auch nochmal betonen will. Ich glaube, dass Gott uns ganz bewusst das Gebet, insbesondere auch im Hinblick auf den geistlichen Kampf, den wir als Menschen erleben, dass Gott uns das Gebet aufs Herz legen will. Es gibt einen unsichtbaren Kampf, den übersehen wir oft, weil wir mit so vielen sichtbaren Dingen erschlagen werden, dass wir uns nicht unbedingt mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Aber die Bibel sagt ganz klar, es gibt einen unsichtbaren Kampf um die Menschenleben. Ja, einen unsichtbaren Kampf zwischen Gut und Böse. Und in Epheser 6, Vers 10 folgende und so weiter steht, dass unser Kampf nicht gegen Menschen ist, sondern gegen Mächte und Gewalten in der Himmelswelt, gegen unsichtbare Mächte, die nur darauf aus sind, Gottes Pläne zu zerstören und das zu zerstören, was Gott an Gutem geschaffen hat. Die nur darauf aus sind, Menschen mit irgendwelchen Lügen zu infiltrieren, damit sie nicht das erkennen, was Gott eigentlich will. Das ist der Plan von diesen unsichtbaren Mächten. Und Gott ruft uns dazu auf, in diesem geistlichen Kampf Stellung zu beziehen. Geistlich Stellung zu beziehen. Und Paulus sagt, wie wir das machen sollen. Nicht, indem wir gegen Menschen kämpfen, sondern indem wir gegen Mächte und Gewalten kämpfen auf die richtige Art und Weise. Indem wir ihnen gegenüber Stellung beziehen. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Und das würde ich an der Stelle gerne mal als ganz praktischen Punkt reinnehmen, wo wir mit anpacken können, wenn es darum geht, dass Gott Wunder tun will. Und Gott sagt, heiligt euch, denn morgen will Gott Wunder tun. Und dazu gehört, dass wir geistlich, in der geistlichen Welt Stellung beziehen, im Gebet. Sei es, dass es um uns selbst geht, sei es, dass es um unsere Familien geht, sei es, dass es um Gemeinde geht, um Menschen in dieser Welt. Weil Gott will Menschen retten, Gott will Menschen freisetzen, Gott will Menschen erneuern in ihrem Herzen, in ihrem Denken und in ihren Beziehungen. Und dazu ist es nötig, dass wir Stellung beziehen im geistlichen Kampf. Damit der Teufel nicht die Chance hat, das zu tun, was er tun will. Und die einfachste Bibelstelle, die uns zeigt, dass wir einen Pater drin haben, ist das Vaterunser. Da steht drin, wir sollen beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und davon können wir auch ableiten, dass wir beten sollen, dass diese Mächte ihre Kraft oder ihren Einflussbereich verlieren. Sie sind schon entwaffnet, sie sind schon besiegt am Kreuz von Golgatha. Das müssen wir nicht tun. Das wird auch unser Gebet wird sie nicht besiegen. Ja, wir werden sie nicht mehr besiegen, als Jesus sie besiegt hat. Ja, Jesus hat sie schon besiegt, aber im Gebet geht es darum, diesen Sieg, den Jesus am Kreuz von Golgatha errungen hat, an diesen Mächten anzuwenden und zur Geltung zu bringen. Und ein Stoppschild aufzustellen und zu sagen, Jesus ist der Herr über diesen Menschen. Jesus ist der Herr über meine Familie. Jesus ist der Herr über unsere Gemeinde. Jesus ist der Herr über diese Stadt. Und die geistlichen Mächte haben kein Anrecht an diesem oder jenem. Und dass wir so lange Stellung beziehen, bis das wirklich durchkommt. Bis da Durchbrüche passieren. In unseren Familien. Da, wo wir an unsere Grenzen kommen und merken, hey, da läuft doch nicht alles mit ordentlichen Dingen zu. Ja, es enthebt uns nie der Verantwortung, an unseren Beziehungen zu arbeiten. Wir können nicht sagen, wie Eva, ja, der Teufel ist schuld. Das können wir nicht sagen. Wir sind verantwortlich für den Mist, den wir selber immer verbocken. Ja? Aber wenn wir vor Gott oder mit Gott ins Reine gekommen sind, dann können wir an der Stelle auch wirklich Stellung beziehen. Damit der Teufel da auch nicht länger attackiert. Es gibt so eine richtig schöne Bibelstelle, die hat mich nochmal angesprochen in der Vorbereitung. Die geht nämlich konform mit der Stelle in Epheser, wo es dann um die Waffenrüstung geht. Und wo ja auch steht, wir sollen die Waffenrüstung anziehen. Und das ist Gottes Waffenrüstung, das ist nicht so eine selbstgebastelte. Ja? Also wie wir früher das als Kinder gemacht haben, es ist Gottes, es ist eine geistliche Waffenrüstung. Und da gibt es eine ähnliche Bibelstelle in Jesaja 59, Vers 17. Und da steht, er legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Er legte als Kleidung Rachegewänder an und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Worum geht's denn hier? Dass Gott eifrig ist, dass Gott Sehnsucht danach hat, dass die Werke des Teufels zerstört werden und dass das, was er an den Menschen eigentlich sehen will, wirklich zur Geltung kommt. Und Gott ist eifrig. Und ich frage mich, ob unsere Gebete von diesem Eifer erfüllt sind und dass wirklich diese Waffenrüstung, wie das der Epheserbrief nennt und was sich hier im Jesaja auch widerspiegelt, ob das wirklich unser Gebetsleben widerspiegelt. Ist dieser Eifer in unserem Gebet drin, sodass wir am liebsten wie ein Mähdrescher durch die Gegend fahren würden, durch die geistliche Welt und dafür sorgen würden, dass die Mächte der Finsternis weichen müssen? Ist es so in unserem Gebetsleben? Oder hocken wir da wie die armlosen Würstchen und wissen nicht, wie das Ganze ablaufen soll? Ja? Wir sollen demütig sein vor Gott, aber wir sollen Stellung beziehen gegenüber den Mächten des Feindes. Da gibt es keine Ausnahme. Das sage ich jetzt nicht, weil ich mit euch schimpfen will, sondern weil ich sauer bin auf die Situation, die geistliche. Gott fordert uns heraus und er sagt, heiligt euch, denn Gott will Wunder tun. Und die Wunder, die er tun will, die hängen auch manchmal davon ab, dass wir bereit sind, in diesen geistlichen Kampf reinzugehen und Stellung zu beziehen. Damit wir wirklich das sehen, was Gott tun will. Und wir nicht nur von irgendwelchen Dingen reden, sondern sie durch seine Kraft auch wirklich passieren. Heiligt euch, denn Gott will Wunder tun und Gott will Wunder tun. Davon bin ich überzeugt. Und ganz ehrlich, mein Herz ist nicht immer so voll von Glauben. Ich bin manchmal ganz schön innerlich am Straucheln, eben auch, weil ich diese Erfahrung habe. Ja, ich greife auf meine Vergangenheit zurück und denke, ja, da waren tolle Sachen dabei. Wenn ich die dann aber mal nicht so ganz im Blick habe, dann ist da auch einfach echt viel an Fragen in meinem Herzen. Und trotzdem bleibt Gott Gott. Ob ich Fragen habe oder nicht. Trotzdem weiß ich, dass Gott das vorhat, was er gesagt hat. Dass Gott wirklich Wunder tun will. Dass Gott unfassbare Dinge in deinem und in meinem Leben tun will. Im Leben anderer Menschen in dieser Stadt, die Gott noch gar nicht kennen. Und ich möchte uns ermutigen, ehrlich mit dem eigenen Herzen an der Stelle umzugehen. Aber nicht dabei stehen zu bleiben, wenn wir merken, hey, mein Glaube daran, dass Gott etwas Unfassbares tut, ist nicht so groß. Ja, ich möchte uns ermutigen, die Schritte vorher mal zu gehen, wie beschrieben. Ja, dass wir uns auf Gott einlassen, damit er uns seinen Glauben schenken kann. Denn er will Wunder tun. Er will das Unfassbare tun. Und es passiert in dieser Geschichte. Die Israeliten brechen auf, die Bundeslade, Zeichen der Gegenwart Gottes, geht in den Jordan hinein. Und während sie dort hineingehen, bleiben die Wasser zur einen Seite stehen und zur anderen Seite fließen sie ab, sodass am Ende der Geschichte steht, sie gingen trockenen Fußes durch den Jordan. Und das war das erste Wunder dieser Generation von Israeliten, das wir in der Bibel finden. Und es folgten weitere Wunder, wo es nämlich um die ganze Landeinnahme ging, wo Gott sich zu dem Volk gestellt hat und einfach für das Volk mitgekämpft hat. Heiligt euch, denn morgen will Gott Wunder tun. Und jetzt halte ich mich mal nicht an dem Wort Wunder auf, sondern an dem Wort morgen. Ich glaube, dass das neutestamentlich nicht mehr morgen heißt, sondern die Zeitansage können wir wegschieben. Wir können auch nicht unbedingt ein Datum dran machen. Ja, darum geht's nicht. Vielleicht warten wir auf manche Wunder auch Monate und Jahre. Keine Ahnung. Es gibt manche Wunder, auf die warte ich seit Jahren. Ja. Und trotzdem ist die Herausforderung da, so dran zu glauben, dass es Gott einfach hat in der Hand, dass Gott es schenken will. Ja. Ob ich das heute sehe oder ob ich das morgen sehe, das darf nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Wenn ich mich davon abhängig mache, wann ich sehe, dann bin ich kaputt. Ja. Daran kann man nicht gesund werden, sondern dass wir einfach in Gott ruhen mit unserem Glauben und wissen, Gott hat etwas vor. Aber aus neutestamentlicher Sicht würde ich das gerne nochmal auf den Punkt bringen, wo es nicht mehr darum geht, dass es irgendwann passiert, sondern das größte Wunder ist ja schon geschehen. Das größte Wunder hat Jesus am Kreuz vollbracht und in seiner Auferstehung. Alles ist vollbracht. Wir können und müssen dem nichts mehr hinzufügen. Ja, weil Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Die Macht der Sünde ist zerbrochen. Die Krankheit hat er getragen und mit ins Grab genommen. Alle unsere Schwächen, unsere Unsicherheiten und so weiter, er hat sie mit ins Grab getragen. Es ist vollbracht. Das größte Wunder ist geschehen. Wir können es nicht tun. Das Einzige, was wir machen können, ist es annehmen und es innerlich glauben und vereinnahmen. Und deswegen würde ich sagen, heiligt euch. Denn heute will Gott Wunder tun. Jetzt ist die Zeit. Dies ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. So steht es in 2. Korinther 6, Vers 2. So übersetzt Paulus das, wie Gott sich die ganze Heilsgeschichte ausgedacht hat. Er bringt es auf den Punkt. Jetzt ist die Zeit, weil Jesus das Reich Gottes mit in die Welt gebracht hat. Das Reich Gottes ist angebrochen, also das Reich Gottes. Nicht einfach irgendeine Gemeindestruktur oder Verein oder so, das Reich Gottes. Das ist mehr als ein Gemeindeverein. Sondern da geht es um seine himmlische Gegenwart unter uns. Und wenn es irgendetwas gibt, was uns als Gemeinde Bedeutung ergibt, dann ist es die Tatsache, dass sein Reich schon angebrochen ist und wir glauben dürfen, dass sein Reich hier ist. Da, wo wir an ihn glauben, da, wo zwei oder drei sich in seinem Namen treffen. Heiligt euch. Denn Gott will Wunder tun. Und jeder von uns steht vor der Frage, ob ich das erstens glaube und zweitens, ob ich bereit bin, mich ihm dafür hinzugeben. Jeder von uns, ich auch. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, ich habe schon lange nicht mehr so viel Probleme mit einer Predigtvorbereitung gehabt, aber das fordert mich selber heraus. Ja. Aber Gott ist Gott. Ich meine, Gott bleibt auch immer noch derselbe, wenn wir es nicht glauben. Aber ich wünsche uns, dass wir zu der Generation gehören, um es jetzt mal am Bild dieser Geschichte zu sagen, die die Berufung einnimmt und da drin lebt. Und wo Gott nicht warten muss auf irgendjemand anders, eine Generation, die dann bereit ist, in dieser Berufung zu leben. Gott ist Gott. Und er kann und er will mit uns diese Berufung leben und seinen Plan umsetzen und unfassbare Dinge geschehen lassen. Vater, ich möchte echt danken, dass du so bist, wie du bist. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns wirklich die richtige Antwort geben lässt, dass du uns dahin führst, die Antwort zu geben, die vor dir am meisten Sinn bringt und am meisten Segen. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du in uns wirkst und uns da begegnest, wo wir Zweifel und Fragen haben. Und ich bete, dass du genau da, wie bei Thomas dem Zweifler, dass du genau da deine Auferstehungskraft groß werden lässt. Und das, was du am Kreuz getan hast. Offenbare dich genau da in unseren Zweifeln und Fragen. Und lass uns deine Herrlichkeit sehen. Vater, und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Dinge tut, die wir nicht tun können. Dass du sie tust, weil du uns liebst, weil du für uns bist und weil du für die Menschen bist, die noch gar nicht hier sind. Herr, und ich danke dir, dass du zu jedem Zeitpunkt mächtiger und stärker bist als alle Macht der Finsternis. Und dass du sie schon längst besiegt hast. Und ich preise dich dafür, Herr. Ich danke dir dafür. Und ich möchte dich bitten, dass du uns wirklich in unsere Position hineinbringst, wo du uns hineinbringen willst. Und dass du uns hilfst, mit dir in der Berufung zu leben, die du uns gegeben hast. Danke, Herr, dass du redest und dass du uns beschenkst mit deiner Liebe. Amen.